Willkommen am Künstlertisch. Gespräche mit Künstlerinnen über das Leben, die Kunst und das, was uns alle bewegt. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Wir haben es geschafft. Yay!
Hallo,
ja. Ladies and Gentlemen, Cyrus! Gut, mein Lieber, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und ich bin sehr froh, dass wir beide zusammengekommen sind, weil ehrlich gesagt, ich hätte nicht geglaubt, dass es noch so jemanden wie dich gibt. Und jetzt fange ich mal sozusagen von hinten an, nicht mit der Zauberei, sondern mit den berühmten zwei Lippen, die du hast. Nein, nein, liebe Leute, das geht jetzt nicht in die pornografische Richtung, sondern der Mann kann wirklich etwas Besonderes mit seinen beiden Lippen. Etwas, was, korrigier mich, wenn ich falsch liege, Cyrus, eigentlich schon für tot erklärt wurde. Also du bist Kunstpfeifer, sagt man das noch?
Ja, also das wird tatsächlich als Kunstpfeifen bezeichnet, ja. Diese Form der Musik.
Ja.
Und das ist eine Form, die jetzt langsam wieder ein bisschen auflebt. Das merkt man bei den ganzen Wettbewerben, ja, die international wieder langsam starten. Und die Hauptgruppe, die das ausführt, ist da eher so Richtung Japan. Also da ist es eine Kunst, die schon etwas mehr zelebriert wird, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und ich bin auch nur zufällig draufgekommen. Also ich habe das auch jetzt nicht irgendwo in den Medien gehört oder so. Ich habe da selber ein bisschen recherchiert,
ja,
und bin dann so auf Wege eben dazugekommen. Und das war so spannend für mich, dass ich mir gedacht habe, ich muss einfach beginnen.
Ja, super. Also ich finde das total cool, dass du das machst. Und ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich bin aufgewachsen mit einer Kunstpfeiferin, deren Name mir eigentlich im Moment nicht einfällt, Schande über mich, in den 50er Jahren in Deutschland. Die war riesig, die hat Hallen gefüllt, nur weil sie eben diese fantastischen Melodien pfeifen konnte. Wie ist denn das gekommen, Cyrus?
Du meinst jetzt bei mir das Kunstpfeifen?
Ja.
Komme ich ja ein bisschen aus der Musik. Also ich habe davor 10 Jahre Geige gespielt.
Ah, okay.
Und habe dann eine Zeit lang pausiert. Ich habe dann studiert, habe mit den Zaubershows auch mein Studium finanziert. Dann habe ich nach dem Bachelor mit zwei Freunden eine Firma gegründet, ein Startup gegründet. Da haben wir so eine Handyhalterung erfunden. Und dann hatte ich eben in dieser Zeit halt keine Möglichkeit mehr, die Musik weiterzuführen.
Ah ja.
Und für mich war es wichtig, die Musik weiterzuführen. Und ich habe dann gewusst, ich pfeife sehr, sehr gerne. Ich habe dann im Internet ein bisschen recherchiert, ob man mit dem Pfeifen auch wirklich was machen kann. Und dann habe ich erst gesehen, dass es diesen Beruf gibt, den Beruf Kunstpfeifer. Und dann habe ich mich entschieden, dass es eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, eine gute Alternative, die Musik weiterzuführen in Form von Pfeifen. Also ich habe dann begonnen zu üben. Das erste Lied, was ich geübt habe, war Die Königin der Nacht. Das war ein sehr schweres Lied.
Gut, du fängst gleich ganz oben an. Wahnsinn.
Ja, es war ein Zufall, weil ich einen gehört habe, der im Internet das pfeift. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach nachzupfeifen. Und habe eben 2015 begonnen, das erste Lied zu üben als tatsächliches Lied. Ich habe vorher gerne viele Effekte ein bisschen gemacht beim Zaubern, dass ich das Pfeifen ein bisschen mit eingebunden habe, als Vogelgezwitscher oder so. Also ein tatsächliches Lied ist dann mit 2015 gekommen. Und seitdem bin ich eigentlich viel am Üben und muss sagen, das Üben macht Spaß. Es macht Spaß, vor Menschen zu pfeifen. Und da habe ich das Gefühl, so ein bisschen Essenz zu sein.
Ah ja, genau. Und erzähl, was ist mit der Geige? Was ist aus Geige geworden?
Also die Geige, die liegt da drüben.
Okay.
Und spiele ich nicht mehr aktiv,
okay,
sondern eben mache das Kunstpfeifen anstatt dem Geige spielen.
Wow. Okay. Ich weiß ja, dass du mittlerweile zurück zur Klassik gekommen bist, was das Pfeifen angeht. Also du hast mit Mozart begonnen und hast jetzt, wenn ich richtig informiert bin, Cyrus, mit Vivaldi weitergemacht. Also du pfeifst tatsächlich Vivaldi. Man möchte es nicht glauben.
ja, also ich habe verschiedene Stücke ausprobiert. Ja. Und die Klassik ist ja eine sehr, sehr schöne Form für das Pfeifen, weil es gibt da viele Koloraturen, viele schöne hohe, tiefe Intonationen, wo man das Pfeifen sehr, sehr gut ausdrücken kann. Das heißt, deswegen finde ich die Klassik eine wunderschöne Form, ein wunderschönes Genre der Musik, um das Pfeifen auszudrücken. Allerdings bin ich auch, also parallel dazu, schnuppere ich jetzt ein bisschen in das Crossover hinein. Also ja. Ich bin jetzt gerade am Fertigstellen von meinem Musikvideo, wo ich ein Lied covere von der Lindsay Stirling, das heißt Crystallize.
Okay.
Und da versuche ich ein bisschen den moderneren Dubstep reinzubringen in das Pfeifen und experimentiere ein bisschen mit den verschiedenen Musikrichtungen, weil ich denke, das kriegt auch ein bisschen einen Pep hinein, wenn man dann zum Beispiel eine schöne klassische Nummer mit einem schönen Deep House Beat vermischen kann. Also in dieser Form, in der weitesten Form, wie es dann halt auch zusammenpasst. Wow. Aber ich denke, dass das ganz interessant sein könnte dann auch für modernere Veranstaltungen oder einfach einmal eine neue Musikrichtung ein bisschen zu eröffnen auch vom Pfeifen her.
Wow, allerdings. Also das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Kunstpfeifen mit, ja, das ist dann fast ein bisschen wie Beatbox, ne?
Also der Dubstep-Beat im Hintergrund ist dann ein Rhythmus, der dann dazu gespielt wird. Und das kann man theoretisch mit Beatboxen auch vermischen. Das heißt, wenn ein Beatboxer mit einem Kunstpfeifer und einem Violinisten, das wäre sicher was Schönes. Oder einem Streichquartett, da könnt ihr mir sicher gut vorstellen, dass dieses...
Total mutig, finde ich total cool. Wäre es zu viel verlangt, einen kurzen Ausschnitt aus diesem Vivaldi, hast du es drauf? Du musst ja nicht stimmen, wir können ja gleich loslegen.
Genau. Ja, sehr gerne. Also ich weiß nicht, ob man das auch hört. Ich hätte auch ein kleines Medley
super.
Vorbereitet. Vielleicht hört man das.
Okay.
Gib mir bitte einfach nur kurz ein Zeichen, ob du hörst, was da durch die Boxen kommt.
Okay. Ah ja.
Kann man das klar hören, die Begleitung?
Ja.
Ja, gut, dann, das ist nämlich eine Mischung aus vier verschiedenen klassischen Stücken.
Okay.
Und,
yeah.
Vivaldi auch dabei.
Super. Thank you. Wie geil ist das denn? Also das habe ich ja wirklich noch, sowas habe ich noch nie gehört, ja. Und live. So, jetzt habe ich viele, viele Fragen, mein Lieber. Erstens ist mir aufgefallen, dass du, nein, weißt du was, bevor ich es vergesse, viele, die uns jetzt zugehört haben, werden sich bestimmt gesagt haben, den muss ich engagieren, den brauche ich für mein Event und so weiter. Ganz, ganz wichtig, wie erreichen deine Kunden dich?
Ganz einfach. Gut. Also es gibt, ja, danke für die Möglichkeit. Also ich habe eine Website, die heißt cirrusthewhistler.com.
Okay.
Man kann aber auch einfach eingeben, Cirrus Kunstpfeife auf Google, und dann findet man auch meine Website. Und ansonsten auf Instagram bin ich auch, okay, als Cirrus the Whistler, auf Facebook als Cirrus the Whistler. Und so kann man mich gerne kontaktieren, und ich freue mich natürlich auf die Anfragen.
Super, genau. Und Sie bekommen nicht nur einen unglaublich sympathischen, ausgebildeten Musiker, der etwas ganz Besonderes kann, was meiner Meinung nach, das sollte ich wissen, in Österreich mehr oder weniger einzigartig ist, sondern er ist im Moment noch leistbar. Also ran an diese Geschichte, Cirrus the Whistler. So, jetzt ist mir aufgefallen, als du losgewhistelt hast, hast du doch tatsächlich dich ganz kurz geräuspert. Das hat mich doch überrascht, weil die Stimmbänder ja gar nicht eingesetzt werden.
Sehr, sehr aufmerksam. Aha. Nein, aber es geht einfach darum, dass ich eine ganze leere Luftröhre habe, das, okay, ist beim Einatmen, okay, relativ rasch, und am besten für die Studioaufnahmen ist es dann gut, wenn man relativ lautlos einatmet. Es soll auch nicht zu unnatürlich klingen, aber dass halt einfach die Luftröhre ganz, ganz rein ist, dass man relativ rasch und leise, wenn möglich, einatmen kann, okay, zwischen den verschiedenen Atempausen, also in den Atempausen einfach.
Okay, ja. Und die Lippenform, die du hast beim Pfeifen, ist ja insofern ungewöhnlich, als du ja so ganz spitz eher nach unten, also die Oberlippe geht eher nach unten. Die Unterlippe wird so ein bisschen eingezogen, das kenne ich vom Saxophon. Ist das die klassische Pfeifposition der Lippen?
Ich glaube, das ist einfach ganz individuell, okay, weil es aufgrund von der Mundstellung, aufgrund von der Zahnstellung, aufgrund von der, wie der Kiefer steht, ist es einfach bei jedem Menschen anders, wie ein Ton rauskommt, wie ein Ton gepfiffen werden kann. Mhm. Und es gibt auch Kunstpfeifer, die pfeifen auf eine andere Art. Also die pfeifen nicht so, sondern mit der Lippe. Also das ist eine andere Art, das ist vielleicht ein bisschen luftigere Art.
Ja, genau.
Da gibt es auch Kunstpfeifer, die eben so Lieder pfeifen. Ich tue mir halt einfach leichter, wenn ich die Lippen spitze. Also
ja.
Und bei ganz hohen Tönen ist es dann eher so. Und bei ganz tiefen, bei ganz tiefen Tönen, Entschuldigung, ist es dann eher, wo der Unterkiefer nach vorne geschoben ist, weil einfach ein großes Volumen im Mund sein muss. Und bei ganz hohen Tönen ist es dann eher sehr spitz, und da ist auch ein ganz, ganz kleines Volumen im Mund dann. Also da ist wirklich wie ein, da schiebt die Zunge dann ganz vor zur Lippe, und dann ist dieses Volumen im Mund dann relativ klein, und so ist dann kommt dann ein hoher Ton raus.
Machst du eigentlich bei deinen Konzerten und bei deinen Auftritten auf Events und Partys und so weiter eigentlich auch Audience Participation, das heißt, arbeitest du mit dem Publikum? Weil wenn ich dir zuhöre, bin ich natürlich sofort nicht nur geneigt, sondern nahezu gezwungen, das mitzumachen, weil pfeifen kann ja nahezu jeder. Und wie reagieren die Leute dann darauf?
Also für die, die das noch nicht gehört haben, ist es zum Glück für mich dann eine Überraschung fürs Publikum. Das ist dann wirklich immer schön zu sehen, wenn dann jemand auch überrascht ist, weil man es halt einfach nicht kennt. Also wie ich dann das erste Mal das gehört habe, war ich auch extrem überrascht, wo ich jemanden gehört habe, wie sauber und schön ein Lied gepfiffen werden kann, was mich dann sehr beeindruckt hat.
Ja.
Aber tatsächlich, manchmal passiert es auch wirklich, dass dann das Publikum versucht ist, selber zu pfeifen. Und manchmal mache ich dann ein bisschen so, bevor ich dann beginne, ja, ein bisschen, dass die Zuschauer ein bisschen mitmachen, so super, einen Ton zu pfeifen oder einmal auszuprobieren. Weil die Performance selber ist dann eher eine On-Spot-Performance, wo es dann eher bei der hohen Frequenz schwierig ist, eben zu unterbrechen auch, dass man es nicht einfach durchpfeift, auch wegen der Konzentration vom Publikum auch. Aber davor vielleicht ein bisschen einbetten oder danach, wo man dann kurz einmal Techniken zeigt oder die Techniken erklärt.
Ja.
Und genau.
Ja, ja, super, super. Also ich stelle mir das sehr lebhaft vor. Ich habe jetzt gerade, als du gesprochen hast, nachgedacht, welche Pfeiflieder mir so aus der Popgeschichte großräumig Schlager einfallen. Mhm. Da gab es nur ganz früher mal so ein da-da-da-da-da-da-da. Ja, also wenn ja, du siehst, ja, was für ein elendiger Pfeifer ich bin. Und dann ist mir aber sofort Bobby McFerrin eingefallen. Don't worry, be happy. Das könnte man auch, dieses mit den Leuten pfeifen. Also ich stelle mir das super vor.
Genauso, also solche Lieder sind halt super einfach, weil es halt jeder kennt.
Genau.
Und auch in der Range, also in der Tonrange von, ja, den meisten Leuten, da kann man halt dann leicht gemeinsam was ausprobieren.
Ja. Genau. Toll, toll, toll. Ja. Also das finde ich großartig. Das Letzte, was ich noch wissen wollte, ist, auf deiner Homepage hast du zwei oder drei Beispiele von deinen Pfeifsachen. Und da ist mir aufgefallen, dass dort die Töne sehr, sehr straight sind. Also da ist nahezu überhaupt kein Vibrato drauf. Und für mich war die Antwort, dass du ja man beim Pfeifen relativ viel trillert und dass das Vibrato und das Trillern sich wahrscheinlich kontradiktiert, das passt nicht zusammen. Jetzt, als du deine Beispiele gegeben hast, war ziemlich viel Vibrato drauf, zumindest am Ende der Töne. Also bist du jetzt ein Vibrato-Guy oder nicht?
Also ich muss schon sagen, man tendiert oft bei langen Tönen, auch bei der Geige, weil es ist das virtuose Vibrato, weil dann schon ein langer Ton, der muss ein Vibrato rein.
Ja, ja, ja.
Muss einfach zelebriert werden. Ja. Wo man dann manchmal selber ein bisschen überschwänglich wird und den Ton dann zu sehr zelebriert. Wenn es dann wirklich um eine Aufnahme geht im Tonstudio, wenn man dann wirklich ein Lied hat, das jetzt wirklich für die Aufnahme ist, dass man dann wirklich schon schaut, dass man bei den Tönen, bei denen zu viel Vibrato ist, vielleicht dann, dass man die einfach straight pfeift ohne Vibrato. Also du hast was gehört, moderat Vibrato ansetzen.
Ja.
Aber ich liebe Vibrato schon sehr, muss ich sagen.
Ja, die Lehrer mögen es nicht, glaube ich, gell? Die klassischen Lehrer haben es nicht so mit dem Vibrato, oder?
Ja, es wird dann oft, wenn man es einmal kann, diese Technik,
ja,
dann versucht man die überall einzubauen. Ja. Schöner Flug. Ja. Und ich muss aber auch sagen, dass das Vibrato oft bei mir eine Technik war, dass ich beim Geige spielen, wenn ich einen Ton einmal nicht ganz erwischt habe,
ja,
dass ich mich dann hinschummeln konnte durch das Vibrato, weil der Ton dann eh in dieser Range vibriert und da muss der Ton eh dabei sein, den ich spielen sollte dann.
Ja, eben, genau. Im besten Fall.
Im besten Fall.
Im besten Fall. So, mein lieber Sirius, wir könnten jetzt noch Stunden über das Pfeifen sprechen, weil es mich natürlich auch als Musiker enorm interessiert, weil ich auch davon ausgehen kann, dass das Pfeifen bestimmt ganz nah am Singen, wobei die Forscher sich ja nicht im Klaren sind, ob das Singen zuerst da war und dann die Sprache oder umgekehrt. Aber ich glaube, dass das Pfeifen zeitlich auch in der Menschheitsgeschichte irgendwann da stattgefunden hat, einfach um die Vögel zu imitieren, was du ja auch machst.
Ja, also ich habe jetzt noch nicht per se mit Vögeln gesprochen.
Wer weiß?
Aber es ist, also dieses, So ein leichtes Zwitschern wird nochmal eingebaut auch.
Ist dir schon mal geantwortet worden, Cyrus?
Also es kommt dann, Moment ganz kurz.
Ja.
Ja, der Bildschirm ist gerade angegangen. Also es kommt schon vor, dass wenn man in der Natur pfeift und es pfeifen Vögel und man pfeift auch mit, dass die entweder, die kriegen totale Panik und wissen da jetzt nicht, welche Sprache da jetzt gesprochen wird und sind weg.
Ah, wie geil.
Oder die pfeifen einfach auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich ein Antworten ist. Aber es ist schon so, dass dann hin und wieder was zurückkommt und pfeift dann wieder und dann ist wieder was. Ist schon spannend, manchmal in der Natur.
Super. Also eigentlich solltest du mit Ornithologen zusammenarbeiten. Vielleicht kommen da noch die Anfragen. Wir müssen aber jetzt unbedingt, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, auf dein zweites, erstes Standbein. Ich weiß nicht, was die Zauberei für dich bedeutet.
Also die Zauberei war für mich eigentlich der Einstieg in die Kunst des Staunens.
Okay.
Ich habe neben dem Studium, also ich habe begonnen mit 17, 18. Ich habe mit 13 mal für einige Monate was gemacht, das ad acta gelegt und mit 18 dann angefangen. Und habe dann, wie ich dann nach Wien gekommen bin, zurück, weil ich war in Salzburg in der Schule, bin dann zurück nach Wien und habe dann nicht mehr weiter gewusst, was ich jetzt noch selber mir beibringen kann soll aus Büchern und bin dann bei irgendeiner Grenze gewesen, wo ich jetzt professionelles Feedback gebraucht habe.
Ja.
Bin auf dieser Wege dann vorerst einmal Anwärter in einem Club in Wien gewesen, bin dann nach St. Pölten, also zur niederösterreichischen, zum niederösterreichischen Verein Die Magische Zehn gekommen. Genau. Und ab dann war das dann quasi für mich ein gemeinsames Erarbeiten, ein Zusammensitzen, ein gemeinsames Verbessern der jeweiligen Show. Und so ist der Verlauf gewesen. Ja, und neben dem Studium habe ich das dann eben halt quasi nebenberuflich gemacht, um mir das Studium zu finanzieren. Und es war eine wirklich schöne Reise bis jetzt, muss ich sagen.
Super. Also für alle, die es nicht wissen, die Magische Zehn ist die Magische Zehn, glaube ich, heißt es. Nicht die Magischen Zehn, die Magische Zehn wurde 1968 gegründet. Also die sind schon ziemlich lang unterwegs und da ist der Cyrus in gar edler Gesellschaft. Also immerhin... die Clairvoyants sind dort, Tommy Ten und Amelie, die ja jetzt eine unglaubliche Weltkarriere gerade machen, die natürlich jetzt auch durch das Virus zumindest pausiert wurde, aber Las Vegas Show, das muss man mal hinbekommen, wenn man aus Österreich und aus Niederösterreich kommt. Sie haben mir es in unserem Podcast erklärt, dass sie das darauf zurückführen, dass sie eben wirklich persistent waren, geübt, 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 jeden kleinen Auftritt in der Schulkantine angenommen, um zu sehen, wie es mit dem Publikum funktioniert, viele Flops eingestellt. Also eigentlich eine Geschichte des erfolgreichen Scheiterns. Siehst du die Magie auch so?
Also ich glaube, es ist ein Stückchen in jeder Kunst so. Ich kann es jetzt eher vom Pfeifen sagen, weil ich mich da jetzt eher auf dieses Standbein fokussiere auch.
Okay.
Natürlich bin ich auch noch am Zaubern.
Ja.
Aber ich denke mal, dass das auf jeden Fall so ist. Also ich glaube, auch im geschäftlichen Bereich, ich glaube, es ist in jedem Bereich so, in dem man erfolgreich werden möchte. Und da kann eben, glaube ich, der Tommy und die Amelie auch viel besser darüber berichten, als ich, weil die in diesem Metier auch viel, viel... weiter sind jetzt. Aber ich denke mal, für mich ist es auf jeden Fall so. Also aufstehen, scheitern und vor allem diese Motivation, scheitern zu wollen.
Ja.
Das vergessen, glaube ich, ganz viele. Und das merke ich auch ein bisschen im geschäftlichen Bereich, dass diese Angst vor dem Scheitern so groß ist, dass oft gar nicht der erste Schritt gemacht wird. Das ist dann auch beim Auftreten so. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich das allererste Mal eine Kinderzaubershow gehabt habe. Ich bin im Erdboden versunken. Ich habe eine Heidenangst gehabt, vor den 10 Kindern im Turnsaal da aufzutreten. Und das Gefühl, das man danach hat, wenn man das geschafft hat, also aus der Komfortzone herauszutreten und es zu tun, das ist unglaublich. Und man wird belohnt mit einer Motivation, mit einem erfüllten Gefühl und einfach mit einem Verbesserungsschritt, den man in sich spürt, den man getan hat.
Und das gefällt mir ausgezeichnet. Das ist großartig. Du weißt, dass die großen Keynote-Speaker und Vortragenden in der Wirtschaft sehr, sehr viel über das Scheitern sprechen, weil es ja eine Grundfeste der Innovation ist. Vielleicht liegt da auch etwas für dich noch in Zukunft, dass du dein Publikum insofern erweiterst, als du vor Wirtschaftstreibenden pfeifst und über das Scheitern sprichst. Lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, was ihr am 29. August, es ist der 29. August, richtig?
Genau, richtig.
An dem ihr im Autokunstkino in St. Pölten im Pfalz auftreten werdet. Denn so vorbereitet hast, was werden wir sehen von dir, von euch?
Also wir haben dann ein kleines Programm zusammengestellt aus ausgewählten Künstlern. Insgesamt sind wir voraussichtlich 8, also wir sind noch am Feinschleifen von dem genauen Drehbuch. Und dann wird jeder Künstler eben seinen Top-Act zeigen. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil es nur so ein kleines Varieté ist von verschiedenen Künstlern, wo jeder einfach seinen besten Act zeigt. Und da haben wir verschiedene Sachen dabei, also natürlich Corona-konform, zeigt dann jeder Bühnen-Salon-fähige Sachen, eben ohne Publikum, leider jetzt.
Ja.
Und da haben wir von einem Ringspiel mit Musik über Seilzauberei. Also mein Favorite ist ein Seilkunststück mit einer romantischen Geschichte dazu. Das ist mein Lieblingskunststück. Die anderen Kollegen, es gibt auch eine Close-Up-Gelegenheit, das heißt quasi eine Kamera filmt den Tisch von oben, wo dann eben die Möglichkeit besteht, mit Karten zur Musik etwas zu machen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Abwechslung, die dann dort präsentiert wird.
Ja.
Und vor allem, es ist auch für Familien, also es ist jetzt auch nicht nur für Erwachsene, es ist zu einer Zeit um 19 Uhr, also zu einer Zeit, wo auch Familien noch kommen können. Das haben wir bewusst gesetzt, dass wir dann auch den jungen Künstlern, die vielleicht dann auch Interesse haben, Zauberer zu werden oder sich einfach einmal zu erkundigen, was denn der Zauberwelt abgeht überhaupt, oder mit Zauberern einfach mal zusammenzusitzen, sind auch herzlich eingeladen, einfach mal zuzuschauen und zu sehen, was da alles passiert so. Um dann nachher mit Kontakt aufnehmen zu können.
Super, gefällt mir ausgesprochen gut. Also eine Art Best-of. Zum Schluss, diese Renaissance des Zauberns, diese Renaissance, dieses Wiedererstarken der Magie, was ja quasi in jedem Jahrzehnt mehr oder weniger stattfindet. Wobei ich glaube, in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war es nicht so riesig, wie es dann wurde, auch natürlich durch so Giganten wie Copperfield etc. Lässt doch auch auf Rückschlüsse stoßen, die in uns im rein Menschlichen verborgen liegen. Wir wollen staunen, ganz offenbar. Wir wollen gegen unsere kognitive Gewissheit, unsere emotionale Ungewissheit feiern. Du weißt, das kann jetzt nicht wahr sein, das muss ein Trick sein. Aber du willst es in Wirklichkeit gar nicht wissen. Ist das eine infantile Rückführung? Ist das, dass wir wieder im Kasperltheater sind, wo das böse Krokodil kommt und wir wissen zwar, da sind Menschen dahinter, aber wir sind so drin in der Geschichte. Was sagst du als Beteiligter?
Also ich als Beteiligter weiß nur, dass ich sehr, sehr gerne zurückverfalle in dieses, jetzt bin ich aber 5 Jahre alt und ich genieße einfach. Und ich glaube, das ist auch das, was sehr, sehr viele, sage jetzt mal, Erwachsene genießen, die ins Kabarett gehen, die zu einer Zaubershow gehen, um einfach einmal diesen Verstand da oben abzuschalten. Also einfach mal zu lernen, dass es da oben einmal leer sein darf, was irrsinnig schwierig ist. Aber dass das gut geschafft werden kann und dass die Zauberei ein sehr, sehr gutes Utensil dafür ist, dieses Momentum des Leerseins zu erschaffen, weil einfach diese Schlucht des Verstehens geschaffen wird. Also des Unverständnisses geschaffen wird, man kann es sich nicht mehr erklären.
Ja.
Und da verfällt man in den Staunen hinein. Nicht alle, vielleicht manche gibt es halt, die unbedingt wissen wollen, wie es geht und nicht locker lassen. Aber Austricksen von der Ratio ist für mich auf jeden Fall einmal ein Tool gewesen, wo ich extrem schnell ins Staunen reinkomme. Wo ich extrem schnell das alles rundherum vergessen kann. Und wo dann einfach das ist dann auch die Aufgabe des Zauberers ein bisschen, so einen Bann zu erstellen, dass so eine kleine eigene Welt geschaffen wird, in der einfach nur das stattfindet und dass dieses kleine Wunder jetzt stattfindet und in das man sich einfach reinfallen lassen kann. Also das wäre natürlich das Optimum.
Mein Lieber, du hast das Optimum heute schon erreicht mit diesem Podcast. Du hast uns in Staunen versetzt und in deinem Bann gezogen. Nicht nur, weil du ein prima Kerl bist und weil wir von dir lernen können, weil du halt diesen deinen Lebensweg so gegangen bist wie bisher und offenbar auch weitergehst, sondern weil du dich eben etwas verschrieben hast. Und das halte ich für so wesentlich und wichtig heute, dass wir es auch den Jungen mitteilen, dass du deiner Leidenschaft immer wieder folgst, deiner Leidenschaft und dass du bereit bist, auch die eine Leidenschaft, wie in diesem Fall die Geige, auch mal liegen zu lassen, pausieren zu lassen, um einer neuen zu folgen. Nichts anderes ist heute gemeint mit unserem Leben. Insofern bin ich wahnsinnig happy, dass wir dieses Podcast gemacht haben. Liebe Leute, der Sirus tritt also mit seinen Mitstreitern der Magischen Zehn am 29. August im Autokunstkino in St. Pölten auf. Es verspricht, ein wunderbarer, erstaunlicher Sommerabend zu werden. Familie sind aufgefordert, die Kinder mitzunehmen. Ich kann mich nur bei dir für deine Zeit bedanken, für deine Leidenschaft, für diesen Podcast. Und ich habe mich ein wenig schlau gemacht, woher der Name Sirus kommt. Und wenn ich richtig informiert bin, heißt er leuchtender Stern, und möge das für deinen weiteren Weg auch wirklich wahr werden. Du leuchtest jetzt schon sehr. Ich danke dir sehr, Sirus.
Danke vielmals für die Einladung.
Danke.
Dankeschön.
Ciao, mein Lieber. Alles Liebe. Gute am 29. August. Ciao, Sirus.
Ja,
ciao.
Ciao.